Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und wir starten in die Woche mit einem wundervollen Gast und einem fantastischen Thema oder andersherum, wie ihr wollt. Schönen guten Morgen, Michi.
Schönen guten Morgen.
Wir haben die schönste Jahreszeit des Jahres für Konsolenbesitzer. Es wird draußen ein bisschen Herbst oder für VideospielerInnen. Es wird Herbst, Regentage kommen. Und was könnte es Schöneres geben, als mit einer Decke und einer heißen Tasse Tee auf dem Sofa zu lümmeln und neue Konsolen zu spielen und zu testen? Das haben wir gemacht. Das habt ihr letzte Woche schon gehört, als wir die Xbox Series X genauer unter die Lupe genommen haben. Und heute geht's weiter mit der zweiten großen Konsole. Natürlich meine ich die PlayStation 5. Uff. Michi, wir haben die Konsole ja schon ein paar Tage und schauen sie uns heute auch ganz genüsslich an.
Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt hier so Weihnachtsglöckchen, so richtige Weihnachtsglöckchen. So, kennst du von Jingle Bells? Stellt euch das einfach vor, wie wir mit dem Schlitten vorfahren, Manu und ich, Arm in Arm und PlayStation 5 Geräte austeilen an unsere Zuhörer.
Ich meine, sie hat ja auch so ein bisschen den weihnachtlichen Look, oder? Sie hat ja so einen Pelzmantel an.
Schön, stimmt. Die könnte Camouflage machen. Metal Gear Solid Style, wenn es draußen Schnee liegt.
Sie sieht ja, sie steht hier neben mir hochkant und ich finde, es sieht so ein bisschen aus, wie als hätte sie so den Kragen, den Mantelkragen hochgeklappt und geht gleich raus in den Schneesturm, ja.
Die Designsprache orientiert sich ja ein wenig an der Xbox 360, wenn du dich da erinnerst. Die hatten ja auch dieses einatmende Design. Einatmend, dass sie quasi Luft holt und das macht die PlayStation 5 ja auch sehr gut, die ist nämlich zum Glück, und das wird viele beruhigen, sehr, sehr leise. Nicht ganz so leise wie die Series X, aber auch absolut unhörbar in dem normalen Abstand, und ich glaube, da wird es wenig Kritik geben, zumindest mit den Titeln, die am Anfang erhältlich sind.
Ja, also das war ja auch die größte Kritik an der PlayStation 4 Pro, so sehr ich sie auch mochte und auch eben den Zugewinn durch das Pro, was die Spiele davon, wie die Spiele davon profitiert haben, aber ich habe in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gemerkt, dass ich immer öfter dann auch gezielt die Xbox One X Spiele angefragt habe, statt die PS4 Pro Version, obwohl sie meistens ja, die meisten Leute ja schon lieber irgendwie auf der PlayStation gezockt haben, habe ich immer mehr gewechselt, weil die One X war halt auch schon wunderbar schön leise. Und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte auch so ein Erstmodell von der PS4 Pro und ich war genau einer von denen, die wirklich so einen Düsenjet im Zimmer hatten. Ich habe auch ein paar Mal das aufgenommen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und jetzt schaltest du die PS5 ein und du hörst halt einfach nichts. Außer, wenn das Laufwerk rödelt. Aber das ist natürlich ein grundsätzliches Problem dieser Mechanik.
Leiser sein können. Wenn wir da über die allgemeine Verarbeitungsqualität reden, die ist schon eher mittelmäßig bei der PS5. Da knarrt ist die ganzen Materialien. Ich finde die Entscheidung, innen drin dieses Schwarze mit Glossy zu machen, sieht man natürlich jeden Staubkorn, jeden Fingerabdruck drauf, überhaupt nicht schön. Und generell ist es, man merkt, dass da jemand am Werk war, der eben nicht so viel Geld investieren wollte in die Hardware wie Microsoft. Mit der PlayStation 5 und den Komponenten, die verbaut sind und wie sie verbaut sind, lässt sich sehr viel eher schon auch ein Profit rausschlagen beim Verkaufspreis von 500 €, als mit der Series X, die ist hochwertiger verbaut.
Genau, wenn wir jetzt gerade nochmal bei den Facts sind, also 4,99 € kostet die Version mit Blu-ray-Laufwerk.
Richtig.
Im Gegensatz zur Konkurrenz gibt es auch das All-Digital-Modell mit der komplett gleichen Hardware minus dem DVD-Laufwerk, Blu-ray-Laufwerk, für 100 € weniger und einem, wie ich finde, auch tatsächlich etwas formschöneren Faktor, weil diese Bulk unten, dieser Popo, dann auf einmal weg ist von diesem Laufwerk, der ja irgendwie so unförmig absteht. Also man hat ja fast schon das Gefühl, dass die All-Digital-Version durchaus die erste Grundidee war und dann irgendwann doch noch die Entscheidung gefällt wurde, naja, das können wir nicht bringen. Ich hatte ja immer spekuliert, die neuen Konsolen kommen komplett ohne Laufwerk raus. In der nächsten Generation haben sie beide wohl sich dann doch nicht getraut und beide nochmal eingebunden. Bei der Xbox Series X verschwindet die aber optisch total. Merkt man ja nicht.
Ich sage jetzt schon voraus, wenn die Slim-Version kommt von der PS5, die PS5 Slim wird kein Laufwerk mehr haben, dafür 2 Terabyte Speicher bieten und dann viele Leute ganz ins Digitale reinziehen.
Ja. Genau, also man spart 100 Euro, aber man hat dann den Nachteil, da wird man nachher auch dazu kommen, dass man eben die ganzen Disk-Versionen, die man vielleicht noch rumliegen hat, nicht mehr spielen kann, während man so halt einfach die PS4-Version reinlegt und losspielen kann.
Und es verhält sich auch genau wie eine PlayStation 4, also die wird quasi emuliert, könnte man fast sagen. Da wird der Switch innerhalb der PS5 umgestellt und die verhält sich dann 1:1 wie eine PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro. Die Disk installiert sich erstmal und dann kann man auch komplett ohne online zu gehen zum Beispiel das Spiel mit der Disk im Laufwerk spielen.
Ja. Apropos Switch, der Größenfaktor, weil sie gerade daneben steht. Ich habe sie hochkant hingestellt. Ich habe Glück, dass mein Fernseher relativ oben, weit oben, also ein Ticken zu hoch eigentlich sogar, an der Wand hängt. Dadurch kriege ich sie gerade noch so drunter. Warum ich Switch sage, meine Switch steht daneben und es ist halt ungefähr dreimal so hoch wie die Switch. Also deutlich höher als die bisherigen Konsolen, die alle auch daneben noch hochkant stehen. Ich finde sie hochkant aber trotzdem ansehnlicher, als sie hinzulegen. Da hattest ja vor allem du auch was zu meckern beim Hinlegen der PlayStation.
Es ist so, dass der Standfuß, der benutzt werden muss, man kann sie nicht ohne Standfuß hinlegen, dann würde sie leicht angewinkelt stehen. Das wäre garantiert nicht gut für das Disklaufwerk. Also der mitgelieferte Standfuß muss genutzt werden, den kann man, wenn man sie vertikal hinstellt, richtig schön anschrauben mit einer Schraube, dann ist er ziemlich stabil. Aber wenn man sie hinlegt, dann nimmt man das ab, nimmt die Schraube auch raus, kann die da reinstecken. Das ist eigentlich echt ganz süß, dass man den Standfuß drehen kann und da die Schraube reinlegt in so ein kleines Fach, das sich dann offenbart. Aber dann klippt man diesen Standfuß nur hinten in so PlayStation-Symbole, in zwei Vierecke rein. Die werden nur rangeklackt. Und man merkt es schon, wenn man die Konsole dann hält und mal runterguckt, wie der Standfuß dann ist, der labbert da so rum. Der hängt so richtig leicht runter und schlabbert. Und das sind unter anderem dann Vibrationen, die sich durchaus übertragen können auf das Regal, in das man das Ganze dann reinstellt. Klar, es gibt Regale, die sind so stabil, dass da nichts passiert, aber zum Beispiel das Regal in unserem Wohnzimmer ist hochwertig, Massivholz und mit der Xbox Series X liegend mit Laufwerk, Ultra HD Blu-ray gucken oder so, passiert da gar nichts, nichts zu hören. Und wenn ich die PlayStation 5 benutze, in das gleiche Regal reinlege, und so würde ich sagen, ist ein Unterschied, das kann passieren, das muss aber nicht passieren, hört man ein Brummen und die Vibrationen werden deutlich stärker übertragen bei der PS5.
Ja, es wundert mich auch, dass dieser Standfuß in der horizontalen dann so labbelig ist, aber man will natürlich kein Loch haben auf dieser weißen Oberfläche, um da dann den Standfuß festzuschrauben. Aber ich habe eh das Gefühl, dass sie eher auf Hochkant designt wurde.
Dafür muss man halt den Platz haben. Wenn ich sie, könnte sie hinstellen, eine Stockwerk sozusagen weiter oben, aber ich habe halt meinen Fernseher an der Wand und dann könnte ich den nicht mehr schwenken, weil ich ständig den Fernseher gegen die Konsole rammen würde.
Ja, deswegen muss also momentan ist sie ist zwar ein Hingucker, aber ich finde gar nicht so sehr im positiven Sinne. Also ich finde das Design tatsächlich von der, was Micha auch letztes Mal gesagt hat, die Xbox, wir vergleichen jetzt natürlich ständig natürlich auch, weil die zwei Konsolen halt auch nebeneinander sind, auch wenn das natürlich jetzt der PlayStation-Podcast sein soll, aber unabhängig davon, finde ich, ist sie jetzt nicht so wunderschön geworden. Ich finde, sie hat so ein bisschen so ein 90s Colani-Style. Also wie so die ersten Colani-PCs, die so geschwungene Linien haben und so. Aber gut, sehr Hauptsache, sie ist leise. Hauptsache, sie ist leise.
Ja, sehr schönes Zitat, das ich auf GamesIndustry.biz gerade noch gelesen habe, war, wenn Freunde vorbeikommen, die halt auch an Konsolen und so interessiert sind, dann ist die PlayStation 5, wenn sie da steht, ein Elefant im Raum. Man muss also direkt über sie sprechen, man erkennt sie direkt. Aber sie ist auch der Elefant im Raum. Also es ist wirklich, ein Elefant im Raum, einfach weil sie so wahnsinnig groß ist.
Aber ich finde die Diskussion darüber trotzdem, ich meine, hier steht so viel Krempel rum, es ist mir im Endeffekt auch egal, es soll natürlich um die Hardware gehen und um alles.
Die typischen Leute, die sagen, das wird meine FIFA-Maschine, ich spiele Call of Duty drauf oder so, die stellen eh so oft ihre Konsolen einfach links und rechts neben den Fernseher, wenn sie benutzen wollen und ansonsten kommt es sogar vielleicht mal in ein Regal. Das ist aushaltbar, möchte ich es nennen.
Absolut. Vor allem sorgt halt das neue Gehäuse wirklich dafür, dass die Luft eben abgeführt wird. Die kommt alles komplett hinten raus, also anders als bei der Konkurrenz nicht oben, sondern hinten sind die Lüftungsschächte. Das heißt, da auf jeden Fall drauf achten, dass da nicht irgendwie die Wand zu nah ist oder solche Geschichten.
Ja, oder ein geschlossenes Regal wäre auch schon ein Problem, wenn es dann halt sehr knapp bemessen ist. Wichtig ist, dass vorne viel eingeatmet werden kann und hinten auch es irgendwo entweichen kann.
Ganz genau. Der Micha hat letztes Mal noch übers Auspacken gesprochen. Das können wir vielleicht ihm zur Ehre noch kurz erwähnen. Sie kommt recht lieblos daher im Vergleich zur Xbox. Völlig. Also dafür, dass sie schon so ein bisschen so einen Apple-Look hat mit diesem Weiß und so und dem Klavierlack, ist das ein ganz anderes Erlebnis. Also ein völlig 0815 Standardkarton und du packst ihn aus und dann sind halt so diese Papphalter drin, die so Hardware in so Kartons festhalten und man zieht es raus. Und das war bei der PlayStation schon immer so ein labbelige Außenhülle. Ist jetzt völlig egal natürlich, ja. Also es ist mir, ich pack das aus und dann landet es im Papiermüll. Ich bin keiner, der Kartons aufhebt.
Das ist interessant.
Soll gar keine Kritik sein. Du glaubst gar nicht, wie viele Kartons ich jeden Tag zerreiße durch meine Brettspiellieferungen.
Ach ja, richtig. Du hast ja noch die Brettspiele dazu. Ja, okay. Ja.
Aber es war kein schönes Erlebnis, jetzt das Ding auszupacken. Nicht. Das war halt so ein Ausgefummel, anstecken und los geht's.
Ein ganz weißer Karton oben drüber, wo dann auch noch der Controller in einem kleinen Abschnitt liegt. Dann die Kabel, HDMI 2.1 fähiges Kabel und der Strom. Stecker und unten drunter halt, wie du schon gesagt hast, sehr viel Leerraum, Leerfläche und dazu diese zwei Eierkartons, wie ich immer sage.
Ja, genau, Eierkartons, das war das Wort, ja. Nee, aber das ist mir auch relativ egal. Du hast den Lieferumfang schon gesagt, auch nicht viel mehr, also Kabel, Stromkabel, HDMI-Kabel und Controller, über den reden wir gleich nochmal ganz lange ausführlich natürlich. Und das war's, also auch keine Demo-CD mit einem 3D-Dinosaurier oder irgendwie sowas.
Aber was ich gut fand, ist, sie haben ja an den Anschlüssen drei USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse und einer ist Typ C, der ist vorne und dann sind noch zwei Typ A hinten und noch ein USB 2.0 Typ A vorne. Also insgesamt vier Anschlüsse, das ist sehr, sehr viel und auch ich finde es gut, dass halt ein Typ C Anschluss vorne ist für zukünftige Peripherie, die man anschließen will, die werden ja in der Regel jetzt immer Typ C haben. Das heißt, man muss nicht immer erst gucken, wie der USB Anschluss da genutzt werden muss, wie rum.
Ja. Also einer mehr, glaube ich, jetzt im Endeffekt? Nee,
doch. Doch, einer mehr.
Genau, also Micha wahrscheinlich immer noch zu wenig, weil er letztes Mal doch geschimpft hat, was er da alles anschließen will.
Wie gesagt, es gehen auch immer Verteiler und die kosten jetzt nicht die Welt. Genau. Wenn man jetzt wirklich viel ranmachen will, ist es vielleicht auch gar nicht doof, sich da einen USB-Verteiler zu stellen, als wenn die jetzt im Vergleich perforiert wäre mit USB-Anschlüssen. Man muss auch dazu sagen, die USB-Anschlüsse ist das, was am heißesten wird. Das Metall innerhalb der Anschlüsse war bei unserem Hitzetest auf Heise Online das, was am meisten aufgeglüht ist.
Aber es liegt halt am Material. Oder?
Ich meine, ja, aber trotzdem ist es verrückt, sie so nah dann an den, an diesen Komponenten zu verbauen. Ich hoffe mal, dass da nichts schief geht. Es sollte nichts schief gehen. 65 Grad ist jetzt nicht ganz hardcore, aber ist schon ungewöhnlich.
Ja. Ja, auch hier der Hinweis bei der Xbox, wenn man die Hand drüber hält, man ist schon ordentlich warm, so mit 60 Grad, die Luft, die da rausströmt maximal. Ja. So ist es bei der PlayStation jetzt auch. Also ist jetzt keine Gefahr, sich irgendwie weh zu tun.
Und aber auch nicht, muss man dazu sagen, wärmer als die PS4 Pro, sondern absolut vergleichbar.
Ja. Hast du noch was zum Stromverbrauch zu sagen? Das ist ja durchaus auch interessant.
Ja, ganz leicht unter der Series X, also sortiert sich genau da ein, wo man es jetzt erwarten würde, zwischen Series S und Series X, also leicht drunter. Der Maximalverbrauch haben wir bei Astrobot, bei Astros Playroom gemessen mit 190 Watt. Das Dashboard, also wenn man erstmal guckt, was man jetzt spielen möchte und sowas, da ist sie bei 50 Watt auch relativ gut aufgehoben, halt leicht unter der Series X, absolut immer erwartbar. Und auch für die Technik, die verbaut ist, vollkommen adäquat.
Mhm. Ja. Geht hoch bis zu 200 Watt, so bei Höchstleistung mit
Spider-Man. Bisher. Wir wissen nicht, was noch passiert mit anderen Sachen. Es ist ja so, dass der Turbo-Boost hier bei den Zen 2-Prozessoren ein bisschen höher ist. Der Bass-Takt, der ist mit 3,5 GHz ein bisschen niedriger. Bei der Series X liegt der bei 3,66. Dafür boostet der dann nicht so stark. Von daher auch gut zu wissen, dass da vielleicht Spitzen kommen können, die auch mal ein bisschen höher liegen dann als bei der Series X.
Ja, dann lass uns doch gerade über die Hardware reden. Du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt. Also wir haben natürlich auch wieder diese Zen-Technologie und diese bescheuerten Teraflops. Hast du auch schon gesagt, ein paar weniger als bei der Konkurrenz.
10,3 statt 12,5, zumindest GPU-basiert, ja.
Ja. 16 GB RAM ist natürlich drin, auch 1 Terabyte Speicher, wobei wir da auch gleich nochmal zu kommen, dass das Betriebssystem größer ist, also insgesamt weniger Platz, werden wir auch nochmal gleich drüber reden, aber nochmal bei der Hardware bleiben. Wie schätzt du die ein? Wo sind wir da so auch wieder im Vergleich zum PC-Lager? Sind Sachen dabei, die auch wieder unique jetzt sind oder wie sieht das ganze Ding aus?
Ja, also wenn sich irgendwas als unique, also besonders eigen individuell herausstellen sollte, dann ist es unter Umständen die SSD-Anbindung, die jetzt erstmal nicht besonders heraussticht, es sei denn, es wird ganz genau darauf optimiert, dass das Ganze halt auch über die GPU mitläuft. Der Arbeitsspeicher ist generell etwas langsamer als bei der Series X. Die hat 560 GB die Sekunde. Hier haben wir bei der PS5 448 GB die Sekunde. Aber die SSD ist in der Theorie ein bisschen schneller. Man kann das halt ohne die Software nicht so richtig beurteilen. Yeah. Spider-Man gibt es und Astros Playroom gibt es halt nicht auf der Series X.
Können wir schlecht testen.
Ja. Es ist aber so, dass gerade abwärtskompatible Spiele durchaus eher minimal länger derzeit laden auf der PlayStation 5 als auf der Series X. Das kann sogar manchmal 20 Sekunden länger sein. Von daher.
Aber das sagt ja wenig über die Hardware, sondern eher über die Optimierung,
richtig,
die Ladefrequenzen.
Es ist aber die standardmäßige Optimierung. Also wenn da jetzt keine weiteren Patches oder so kommen, ist die PlayStation 5 eher ein bisschen langsamer zum Beispiel auch da wieder als die Series X. Überhaupt keine großen Unterschiede, die man in der Praxis irgendwie als nervig empfinden würde. Es ist halt erwähnenswert, wenn man sich die Hardware so genau anguckt.
Aber auf der, also auch von diesen, von der Grafikleistung und von dem Prozessorkern, so nah waren die beiden Konsolen, glaube ich, noch nie miteinander.
Ja, richtig. Zumindest Series X und PS5, ne? Series S ist wieder ein ganz anderes Ding. Die
nee, das ist
deutlich,
ja eine ganz andere Nummer.
Ja, es ist deutlich drunter.
Und halt sehr PC-ig auch wieder. Auch hier jetzt die Entscheidung. Also die Zeiten, in der Leute nicht wussten, wie man für eine PS3 programmiert, die sind vorbei.
Ja, das ist aber auch der Grund, warum jetzt die Abwärtskompatibilität dermaßen gut funktioniert. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, die PS5 versetzt sich in sowas wie einen PS4-Modus und agiert dann genauso wie eine PlayStation 4. Und es wird sehr, sehr wenige Spiele geben, die da irgendwie Probleme machen sollten oder für Probleme sorgen könnten. Im Gegenteil, es läuft alles jetzt sehr viel stabiler, wenn die Bildrate freigelegt ist und die Auflösung hält sich auch höher, weil einfach die Rechenpower da ist.
Ja. Trotzdem ist die Series X ist eine Nasenlänge vorne, was die reine Hardwareleistung angeht. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied machen wird, weil PlayStation natürlich den Vorteil wie immer haben wird, dass sie sehr viele Studios haben, die speziell halt auf diese Grafik hinarbeiten können. Und das hat man in den letzten Jahren ja auch immer schon gesehen, dass man da dann doch noch mal mehr rauskitzeln kann, als wenn man halt über Multiplattform- und PC-kompatible Spiele redet.
Es ist auch interessant zu sehen, also der größte Unterschied wäre bei der GPU zu sehen. Da ist der GPU-Takt bei 2,2 GHz bei der PS5 höher als bei der Series X, die hat 1,8. Dafür hat die mehr CUDA-Recheneinheiten, also, nicht CUDA, mehr Recheneinheiten, 52, im Gegensatz zu 36 bei der PS5. Also auch da das ähnliche Spielchen wie bei der CPU, wie das dann mit dem Turbo und so alles laufen wird. Es kann sein, dass die PS5 sogar in der Spitze kurzzeitig mehr Hardware-Power abrufen kann und das wird dann bestimmt wieder so eine Sache sein, wo Naughty Dog vielleicht mal was Tolles macht oder so, wo man sich fragt, wie krass, wie ging das denn jetzt? Das hätte ich ja nicht gedacht. Aber alles Zukunftsmusik kann man gar nicht voraussagen. Ich würde sagen, generell sind die gleich auf und die PS5 eher leicht unter der Series X.
Sie hat natürlich auch Raytracing, reden wir gleich auch nochmal drüber, weil wir das schon in Aktion erleben konnten. Was mich voll noch irritiert hat auf dem Karton, das ist ja absolute Zukunftsmusik, dieses 8K-Logo. Also natürlich hat die 4K.
Das ist so doof.
Natürlich haben beide Konsolen 4K und Aim oder Ziel sind ja 4K 60 Frames bei allen Spielen zu haben. Das ist so ein bisschen die Idealvorstellung. Aber warum da ein 8K-Logo drauf ist auf dem Karton, ist doch, also verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja ein reines Blendwerk, oder? Dieser Sticker da vorne drauf.
Der Sticker ist drauf, weil HDMI 2.1 das unterstützt.
Das heißt, das Kabel kann.
Genau, das Kabel und auch der Ausgang der Konsole. Das heißt, wenn du dir einen 8K-Fernseher kaufst, dann wird es möglich sein, damit das auch irgendwann zu nutzen. Ist für Medien vielleicht ein bisschen interessanter als für Spiele. Selbst für Spiele ist gut, wenn das dann halt nativ anliegt, das Signal. Das erhöht ja die Bildqualität, als wenn wir 4K dann hochskalieren müssten. Aber zu erwarten, dass Spiele da in 8K, es sei denn, ein Entwickler will sich das jetzt unbedingt auf die Fahne schreiben, dass er das erste 8K-Spiel auf der PlayStation 5 rausgebracht hat, ist in der Theorie möglich, in der Praxis eigentlich lächerlich, weil die Konsole, wie wir ja jetzt im Test auch schon gemerkt haben, selbst mit 4K 60 schon oft genug Probleme hat.
Genau. Aber es geht theoretisch. Also man könnte jetzt im Endeffekt tatsächlich einen 8K-Modus anbieten in einem Spiel. Von daher ist es ja nicht gelogen, was vorne draufsteht. Aber allein die Fernseher kosten, glaube ich, noch über 5.000 Euro, gell, momentan.
Ja, so richtig ist der Standard auch noch nicht vereinbart, ob man da jetzt wirklich HDMI 2.1 nutzen will oder doch nochmal wartet. Also am besten als Konsument, der jetzt nicht super immer das absolut neuestmögliche haben will, sie am besten einfach ignorieren. Ansonsten ist nämlich das häufig zitierte Rabbit Hole, ich weiß nicht, ob wir da im Deutschen einen guten Begriff für haben, sehr, sehr groß und das sollte man sich eigentlich nicht antun.
Ja. Was ist mit Leuten, die 120 Hertz Monitore, Fernseher haben?
Ja, das funktioniert, wird unterstützt, klappt auch. Also wir haben es getestet mit dem LG CX, da lässt sich ja gucken, welches Signal anliegt. Also 4K 120 funktioniert. Was nicht geht, ist 1440p, also die PC-Auflösung, die viele schon liebgewonnen haben, auch schon durch die Xbox, wird wieder nicht unterstützt. Man hat also entweder Full HD oder gleich 4K den Sprung und keine Zwischenauflösung. Spiele können zwar in jedweder Auflösung berechnet werden, werden aber immer skaliert ausgegeben, entweder downsampled auf 1080p oder halt auf 4K nativ oder hochgesampled.
Schade, ein kleines Versäumnis.
Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Also so viele Leute, die vor allen Dingen jetzt auch, es ist vielleicht zu viel gesagt, so viele Leute, die das fordern oder das wollen, aber ich bemerke immer mehr, dass Spielerinnen und Spieler die Konsolen auch an den PC-Monitor anschließen, die dann ja auch immer größer werden aktuell. Also 32 Zoll auf dem gemütlichen PC- oder Schreibtisch-Setup, da macht die Konsole auch eine gute Figur. Da kann man sie auch viel einfacher hinstellen neben den PC.
Das stimmt. Ja, und viele Leute, die halt sagen, okay, 4K-Fernseher brauche ich jetzt vielleicht noch nicht, aber ich habe halt einen richtig guten PC-Monitor. Und dafür lohnt sich das natürlich dann schon oder würde sich lohnen. Ja. Dann lass uns mal über das Betriebssystem, also die UI reden, wenn man die PlayStation 5 einschaltet. Was auch ein ähnliches Erlebnis ist, oder bei mir so war, es war gar nicht so, boah, alles brand new. Es ist zwar sehr viel anders als Erlebnis, weil es alles komplett neu gemacht wurde, aber es fühlt sich trotzdem leicht vertraut an, aber mit so einem futuristischen Look. Also es fühlt sich irgendwie moderner und ein bisschen halt überarbeiteter und aufgeräumter an im ersten Moment. Also man merkt schon, man hat eine neue Konsole, die man da anmacht und nicht irgendwie nur eine PS4 Pro 2 oder sowas in der Art. Also es fühlt sich schon neu an.
Es fühlt sich neu an und es ist auch einiges neu, sogar verwirrend neu. Wenn ich mich erinnere, war das so, dass man vorher den PlayStation-Knopf zum Beispiel gedrückt halten musste, damit das Menü aufgeht. Jetzt darf man diesen PlayStation-Knopf auf dem Controller, der ja jetzt das Logo auch der Brand quasi hat, das ist kein runder Knopf mehr, sondern also ein ganz schnörkeliger PS-Logo-Knopf, den darf man nur ganz kurz einmal drücken, damit dieses Menü unten erscheint, wo die ganzen vielen Neuerungen sind. Und ich habe das am Anfang einfach nicht in meinen Kopf gekriegt und hat so 2-3 Tage gedauert. Und immer wenn ich jetzt zwischen PS4 und PS5 hin und her switche, habe ich so eine kleine Umgewöhnung, was das angeht.
Ich krieg die auch nicht mehr aus. Ich habe halt immer, wenn ich dann abends ins Bett wollte, habe ich halt den Controller-Button lang gehalten, um halt dieses Power-Menü zu kriegen.
Das
nervt mich. Ja. genau, das geht mir ganz genauso. Nee, also man hat immer noch dieses recht rudimentäre, im positiven Sinne, also sehr schlanke, reduzierte Menü, dass man einfach diese Kacheln nebeneinander hat mit den aktuellen Spielen. Und oben hast du dann halt eine Leiste mit weiteren Sachen, wo du dann auch in die Settings kommst. Ja. Die Settings sehen erstaunlich identisch aus. Es ist so ein bisschen so das Gefühl, als wenn man in ein, so bei Windows ein paar Mal zu oft klickt und dann noch so alte Fenster hat. Und da auf einmal hat man so das Gefühl, so, ach, guck mal, das kommt mir bekannt vor, dieser Screen, wenn man so die.
Wobei aber auch die alle neu sortiert worden sind, was dann wieder verwirrend ist. Also ich finde es insgesamt gut, die Optionsvielfalt hat sich eher erweitert und die Rubriken sind halt ganz anders neu zusammengewürfelt worden. Mhm. Das wäre so gewesen, als hätte man alle Settings von der PS4 genommen, einmal in so einen Würfelbecher gemacht, einmal rausgemacht und jetzt sind sie dann anders neu rausgekommen. Da sind aber auch ganz tolle, ganz schöne Sachen dabei. Man kann jetzt auf Systemebene einstellen, dass man seinen Blick zum Beispiel invertiert haben möchte, dass man Spiele direkt auf besonders leicht oder besonders schwer spielen will. Die HDMI HDR-Einstellungen werden jetzt gespeichert, man muss die nicht pro Spielbasis dann neu, also wird dann auch gar nicht mehr aufgefordert vom Spiel, die einzustellen. Das finde ich alles total klasse, Weil das ist was mich auch, ich habe bei Astrobot erst gedacht, was gibt's doch gar nicht, ich kann hier meine Steuerung, meine Sicht nicht mehr umstellen, auf Systemebene, cool, okay, ja, das ist ja super. Also das finde, und wird dann auch per Nutzer gespeichert, pro Nutzerprofil, also das ist eine super Verbesserung. Insgesamt bin ich mit dieser neuen Cross-Media-Bar aber eher unglücklich, weil sie viele der Fehler erneut machen, die die PS4 Cross-Media-Bar am Anfang hatte, nämlich komplett Sortierung oder so zu übersehen und Filter. Man kann keine Ordner mehr anlegen.
Ja, und das ist ja, also ich meine, was soll das denn? Sachen, die schon da waren, die schon irgendwie etabliert wurden, jetzt einfach wieder rauszuschmeißen mit Ordnern.
Da sieht man,
das ist kein K.O.-Feature, aber es ist einfach nervig.
Da sieht man, dass es mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Mhm. Also generell ist vieles bei der PS5 jetzt zum Start noch nicht so ausgereift, wie man das gerne hätte. Und das
wir müssen noch dazu sagen, wir haben jetzt noch nicht die finale Version, weil wir ja vorab jetzt die Konsole hier haben. Das heißt, das kann sich natürlich auch jetzt noch ändern nach diesem Podcast zum Release zum 19. oder 12. November in USA und Japan. Bei uns 19. Da kann natürlich noch viel passieren, was so die Benutzerführung angeht. Vielleicht gibt es bis dahin auch Ordner, wer weiß. Also nur als Disclaimer.
Möglich, dass wir auf einmal merkwürdige Sachen hier erzählen. Dann wäre es allerdings eine große Leistung, das so kurz vor dem Start noch hingedenkt gekriegt zu haben. Ja. Also seid auf jeden Fall gewarnt.
Ja, was auf jeden Fall, es fühlt sich halt so an, als wäre das, als hätte die PS4 Pro ein großes Update bekommen und die Benutzerführung ist komplett neu. Xbox-User kennen das ja schon, dass sich alle paar Wochen die Benutzerführung ändert. Das war bei der PS4 ja nicht so extrem. Aber so, ich kann mir das jetzt auch vorstellen, dass das jetzt halt auf der PS4 Pro so aussehen könnte nach einem großen Update, nach einer Vollversion oder so.
Das Einzige, Rundenversion. Also das ist ja ganz witzig, weil Sony ja ein Video rausgebracht hat, wie das Ganze lief, glaube ich, bei Sackboy haben sie das gedemot, dass man da jetzt so Missionen hat und ständig irgendwie das Dashboard so interaktiv ist und man Tipps eingeblendet kriegen kann. Und dann dachte man schon, oh, die haben ja wahnsinnig viel Arbeit investiert. Aber davon merkst du nichts, wenn du die Konsole auspackst und das erste Mal hochfährst und denkst, das ist doch die Cross-Media-Bar, die kenne ich doch. Und dann ist das eigentlich Neue halt diese Zusatzleiste, die jetzt nicht mehr diese Leiste ist, die von links rein gefahren wird, sondern die von unten hochgeht, wo man die letzten Aktivitäten im Endeffekt dynamisch sortiert angeboten bekommt. Das heißt, da haben wir so einen Disk-Wechsler. Die PlayStation 5 bietet ja nicht so ein Quick-Resume-Feature wie die
ganz
Xbox.
Ganz wichtig, genau.
Sondern da werden Spiele immer beendet und wieder neu gestartet. Aber da hat man wenigstens einen Zugriff auf die zuletzt gespielten Spiele oder Applikationen oder auch in den Settings, in denen man zuletzt war. Freundeslisten lassen sich darüber machen. Ist eine Umgewöhnung, aber insgesamt finde ich das da ganz gut. Vor allen Dingen das Share-Feature wurde da überarbeitet. Es lassen sich Videos jetzt direkt in 4K mit hoher Bitrate speichern. Du kannst sogar erst spielen und dann nachträglich sagen, ach, das war ja jetzt echt eine coole Session. Ich speichere jetzt alles. Einmal bitte abspeichern, was ich gerade die letzten 45 Minuten gespielt habe. Total cool. Richtig gut.
Schon durchdacht. Auch dieses Vorschlagsmenü, ich habe das erst gar nicht so ganz verstanden, was das von mir will. Ich dachte erst, es zeigt mir nur die Trophies an, also macht's auch. Dass dann steht, also klar, du hast irgendwie so und so viel Rucksäcke in Spider-Man oder so noch offen. Ich merke gerade, dass du quasi an dieser Quest dran bist, aber mir wurden dann quasi auch Missionen vorgeschlagen, die ich machen kann. Also das ist auch ganz witzig, dass du gar nicht über die Ingame-Map wechselst zu dem entsprechenden Ort und Schnellreise machst, sondern er hat mir dann quasi vorgeschlagen, guck mal, hier ist eine optionale Quest, die könntest du jetzt starten. Und übers PlayStation-Menü, wie gesagt, ich bin also quasi raus in diese Leiste und habe dann dahin gewechselt und dann innerhalb von wirklich 1, irgendwas Sekunden war ich halt in Manhattan hingebeamt an dieser Stelle und konnte direkt diese Nebenquest annehmen. Also da kann man schon coole Sachen mitmachen, auf jeden Fall, ja. Dieses Quick Resume, dass es fehlt, war nicht so ganz klar irgendwie, weil technisch würde die PlayStation 5 das ja wahrscheinlich auch locker hinkriegen. Ich meine, die haben ähnlich verbaute SSDs.
Ja, da muss man jetzt vielleicht, ich hoffe ja, dass viele beide Casts hören. Wir haben das letzte Mal so geschwärmt von dem Quick Resume Feature auf der Series X. Hast du das mitbekommen? Da werden jetzt gerade Spiel für Spiel der Support für Quick Resume wieder weggenommen. Also ich hatte ja eine Variante, ich hatte Mass Effect dann im Quick Resume, also auch abwärtskompatible Titel und alles. Und jetzt hat Microsoft alle erstmal wieder deaktiviert für Quick Resume und macht jetzt Spiel für Spiel, wo es wirklich absolut zu 100% funktioniert, schalten sie das wieder frei. Also auch da seht ihr, auch das ist mit der heißen Nadel gestrickt. Das wird also interessant zu sehen, ob Sony nicht dann vielleicht irgendwann sagt, ja, okay, wir bieten das Feature auch an. Da kann man jetzt noch keine finale Aussage machen. Aktuell geht es aber auf keinen Fall. Und insgesamt fand ich es eigentlich echt toll, als es für fast alle Titel freigeschaltet war auf der Xbox. So würde ich es mir das schon wünschen. Es nimmt natürlich wahnsinnig viel Festplattenspeicher weg und vielleicht möchte Sony auch einfach sicher gehen, dass der aktuell zur Verfügung steht. Denn es sind ja nur 825 GB verbaut und davon sind nur 680 circa freigeschaltet für Spiele. Das ist also von Anfang an hat man eine Festplattenlimitierung der internen. Und dann muss man schon wieder eigentlich, will man direkt mit externen Festplatten rumhantieren, wenn man dann halt alte Spiele und so benutzen kann.
Wer möchte. Ja, dieses Quick Resume braucht halt einfach auch diesen Platz, weil ja wirklich der aktuelle Spielstate quasi gedumpt wird und dann muss der ja irgendwo zwischengelagert werden. Ja. Der hält ja sogar an, wenn du den Stecker ziehst bei der Xbox. Von daher denke ich auch, es wäre technisch, glaube ich, also softwaremäßig, glaube ich, gar kein Problem, das nachzupatchen, wenn die Festplatte mal größer wird in Zukunft. Ja. Wird es vielleicht auch kommen. Ich denke, momentan lohnt sich das einfach nicht, weil auch so die Spiele halt schnell genug laden. Also ich habe jetzt ja natürlich auch im Test oft zwischen Astrobot und Miles Morales hin und her gewechselt und du bist halt innerhalb von ein paar Sekunden wieder im Spider-Man drin und hast dann sofort auch wieder Zugang dazu. Du bist halt aber dann wieder am letzten Checkpoint. Also du bist halt nicht mehr genau wie bei Doom Eternal auf der Xbox genau mitten in dem Schuss. Du kannst ja wirklich mitten im Schuss, während die Rakete fliegt, den Quick Resume wechseln und wenn du zurückkommst, dann fliegt die Rakete halt an der Stelle weiter. Das geht halt hier nicht.
Ja, und du musst immer wieder die Logos dir angucken von Sony, das tolle neue Sony Studios Worldwide
Gaming. Es geht alles sehr viel schneller, klar.
Spielstand auf auswählen. Auch wenn du immer nur anderthalb Sekunden warten musst, musst du halt 4-5 Mal anderthalb Sekunden warten. Dann hast du wieder eine 10 Sekunden Ladezeit.
Aber es ist kein K.O.-Kriterium.
Nein,
ich finde es nicht schlimm, dass es das nicht gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es kommt, aber es ist halt so ein Nice-to-Have-Feature.
Sie sollten es optional machen. Es ist ja auch so, wenn du jetzt eine Trophy freischaltest, ist in unserer Version der Firmware aktuell standardmäßig eingeschaltet, dass ein Video gespeichert wird, was auch die Festplatte nach der Zeit halt total zumüllt mit irgendwelchen Trophy-Videos. Das ist so weird. Weil es inkonsequent ist. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen Festplattenspeicher sparen und auf der anderen Seite, ja, wir natürlich, das war ja auf der PS4 immer ein Screenshot, wenn du eine Trophy gekriegt hast. Und jetzt machen wir standardmäßig erstmal ein Video. Das kann man in 4K. Den Optionen, das kann man in den Optionen umstellen, natürlich, aber ich weiß nicht, ob das so bleiben sollte. Vielleicht sollte es ein optionales Feature sein, das Sony nochmal überdenkt.
Ja, aber gut, dass du sagst, das werde ich gleich mal ausstellen.
Ja.
Der Festplattenplatz ist aber tatsächlich echt ein Problem. Jetzt nicht so, dass wir mit Spielen überrannt werden momentan zum Launch, aber das haben wir bei Microsoft schon kritisiert, dass 1 Terabyte verbaut viel zu wenig ist. Gerade hier ist es ja echt nochmal spürbar weniger, was an wirklich freiem Platz für Spiele da ist.
Ja.
Das ist tatsächlich und echt ein Knackpunkt.
Man kann nicht anders
600
sagen.
600 ist halt wirklich nichts, also irgendwie dreimal Call of Duty gefühlt.
Richtig, und aktuell dürfen wir von Sony aus noch nicht die externen Festplatten testen und auch gar nicht die internen. Gerade die interne finde ich problematisch, dass das jetzt nicht irgendwie freigegeben ist zum Ausprobieren. So können wir halt nicht sagen, klappt alles oder klappt nicht alles. So können wir nur sagen, der Festplattenspeicher ist echt begrenzt, wenn man halt nur den internen nimmt.
Ja, und so eine Stecklösung, das kann man halt auch noch nicht irgendwas zu sagen. Also sowas, was jetzt direkt wie Microsoft anbietet, so ein
Ich habe Microsoft ja sehr stark kritisiert für die Entschuldigung, dass ich reingrätsche, mit dem Dongle. Was ich natürlich ganz charmant finde, ist, dass es frei zugänglich ist. Wenn du dir wirklich mal eine zweite davon kaufst, dann hast du zwei, die kannst du einfach hin und her stecken. Das wird ja bei der PlayStation so nicht funktionieren. Da musst du ja das ganze Gehäuse aufklappen, dann ein bisschen schrauben, um diese M2-SSD zu tauschen. Das machst du einmal und nie wieder. Also da würde man eher sagen, ich habe einmal 1 Terabyte drin und in 4 Jahren vielleicht mal 2 Terabyte neu, wenn du da nicht eh schon die Slim gekauft hast.
Ja, genau. Also das ist wirklich ein Knackpunkt, aber das war natürlich aus Marketing-Sicht wahrscheinlich notwendig, um unter diesen 500 € Marktpreis zu bleiben.
Oder weil man gerne Gewinn damit machen möchte. Ich denke nach wie vor, dass man größere Festplatten in den internen, also auch die Xbox. Ich finde, beide Konsolen hätten mit 2 Terabyte mindestens oder 1,5 Terabyte, wenn es das gegeben hätte, angeboten werden müssen zum Start. Weil so ist es direkt so ein Hinkefuß, den die neue Konsolengeneration mitzerrt, sich mitzieht in den Start.
Bin ich ganz bei dir. Ja. Wissen wir nicht, warum diese Entscheidung getroffen worden ist, aber es ist tatsächlich ein Nadelöhr. Gut, wenn wir gerade über die Festplatte reden, es ist ja schon was vorinstalliert. Das ist tatsächlich ein großer Pluspunkt. Man schließt die PlayStation an, öffnet das Menü und hat sofort ein Spiel auf der Festplatte. Und im positiven Sinne, also nicht wie bei Smartphones, bei Androids oder so, wo dann alles zugemüllt ist und man erstmal clearen muss, sondern es ist ein richtig, richtig schönes Goodie, ist eigentlich fast schon das zu kleine Wort. Man denkt im ersten Moment, ach okay, so ein kleines Demospiel, wo man mal ein bisschen was ausprobieren kann. Natürlich wurde das auch gemacht, Astrobot, um diesen Controller vorzustellen, aber es ist ein richtig schönes, cooles Spiel, was da mit inkludiert ist und das ist tatsächlich toll.
Fühlt sich klasse an. Also wer Astrobot für Virtual Reality gespielt hat, das war ja auch so ein Showcase im Endeffekt für das VR-Headset und gleichzeitig aber irgendwie der Titel, den man unbedingt gespielt haben muss, wenn man Sonys Virtual Reality Headset hatte, dann ist das jetzt auch das Ding, was einem diesen Controller näher bringt und es könnte es nicht besser machen. Ich bin jedes Mal begeistert, egal wem ich den Controller in die Hand drücke und dann zugucke, egal ob man eine Stunde lang auf dem ersten Sandstrand verbringt, um jedes einzelne Geheimnis zu lüften oder halt durchrennt, um so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu sehen. Es fühlt sich direkt an, die Steuerung haben sie toll hingekriegt, es ist charmant, es ist liebevoll und es ist innovativ. Das lässt sich nicht anders sagen.
Es ist
ein
3D-Plattformer.
Genau. Ich sag's nochmal für die letzten, oder sag du erstmal, genau, es ist ein 3D-Plattformer.
Nee, es ist ein 3D-Plattformer, einfach nur, ihr habt jetzt einen kleinen Astrobot, dieses Maskottchen, der inzwischen ja fast schon einen Sackboy abgelöst hat als Hauptmaskottchen der PlayStation.
Passt auch viel besser zum Design.
Passt auch besser zum Design, auch gleicher weißer Look, schwarzes Inlay.
Wie geil wäre es andersrum, wenn du den Sackboy hättest und das zum Design passt, dann hättest du so eine gestrickte PS5.
Und der Astrobot wird quasi in die PlayStation reingezogen und man läuft dann in einem 4-5 geteilten Level-Areal rum. Da hast du dann wirklich auch so der GPU-Dschungel, finde ich ganz süß, oder so eine Eiswüste, wo dann die Lüfter sind und solche Geschichten. Also greift quasi auch so Hardware-Themen auf und führt dich nicht nur in die Welt jetzt der PlayStation 5 ein, sondern eben hauptsächlich in diesen Controller, wie du schon gesagt hast. Jedes einzelne Feature dieses neuen DualShock-Controllers, über den wir ja auch schon im Vorfeld wahnsinnig viel gehört haben, wird mit einer eigenen Gameplay-Idee geehrt, kann man eigentlich fast schon sagen. Also alles, was dieser Controller kann, wirst du innerhalb dieses Spiels feststellen. Und das Spiel ist echt gar nicht so klein. Also man ist da schon ein paar Stunden beschäftigt.
Ja, also ich war am Ende in 5 Stunden, aber hatte dann auch noch nicht alles gesammelt und habe noch immer Lust, zurückzugehen und jetzt einzeln die Sachen aufzusammeln. Nicht, weil ich andere Software nicht hätte, sondern einfach, weil ich das gerne machen möchte. Es ist die Musik ist schön und für mich ist es auch toll, als jemand, der halt seit der ersten PlayStation ja dabei ist, diese Historie quasi so liebevoll aufbereitet zu sehen. Es gibt zum Beispiel den Laser von der ersten PlayStation. Der ist als Objekt im Spiel, nicht als freispielbares Artefakt, sondern einfach als Level-Objekt mitverbaut. Da kann man dann zum Beispiel ein bisschen drauf hochschweben und man sieht da halt diesen Laser von der ersten PlayStation. Dann auch der von der zweiten PlayStation. Den kennt man erst, wenn man mal eine PlayStation 2 auseinandergebaut hat. Dann erkennt man ihn wieder. Und es geht halt so tief. Diese PlayStation-Brand, die es da zu erkunden gilt. Und
es geht sogar so weit, dass Rosenblätter auf einem See irgendein Verpackungsmaterial sind von irgendeiner PlayStation. So.
Dann wird natürlich auch die berühmte PlayStation Duck, diese gelbe kleine Wasserente, die ist auch prominent. Also wir wollen nicht zu viel verraten. Im Endeffekt ist es nämlich das Tolle, genau das dann selber zu sehen und sein eigenes PlayStation-Wissen dagegen zu stellen.
Und auch die Astrobots, die machen ja gerne auch so Scherzchen. Die anderen, die da so rumstehen. Und da müsst ihr ganz genau hingucken. Also da wirklich, nehmt euch die Zeit, schaut mal am Strand und so links und rechts. Nur mal ein kleines Beispiel, da sieht man dann so ein Boot im Hintergrund und dann geht man hin und dann entdeckt man halt einen berühmten Vater mit seinem berühmten Sohn mit einem roten Strich im Gesicht. Und solche Sachen sind halt ganz extrem viel. Also du findest unglaublich viele PlayStation-exklusive Marken, aber natürlich auch, sowas wie Devil May Cry oder sowas in Astrobot-Form. Und das ist so liebevoll gemacht. Du kannst jetzt nicht groß mit denen interagieren, du kannst denen irgendwie eine Schelle geben, dann fliegt einfach alles einmal durch die Gegend. Aber das ist so putzig, die auch zu entdecken und es macht so viel Spaß einfach alles.
Es ist ein Trivia-Game. Also für mich macht es einfach Spaß, rumzulaufen und immer zu Spieleraten zu machen, welches Spiel da jetzt gerade quasi angespielt wird oder darauf referenziert wird.
Aber lass uns nochmal auf den Controller zurückkommen und dann können wir ja immer sagen, wie dieses Feature oder diese Spezialität dann im Spiel auftaucht.
Ich habe ihn vor mir. Er liegt wuchtig in der Hand.
er ist schon deutlich anders als der. Also es ist schon noch erkennbar ein DualShock, aber ich finde, der Sprung ist schon extrem merkbar, so von der ganzen Verarbeitung, von der Haptik, vom Look. Natürlich auch die Innereien, ganz klar, aber es ist ein sehr viel größerer Sprung als bei der Konkurrenz jetzt, wo man so das Gefühl hat, ja okay, der Controller war schon perfekt, das Xbox Gamepad ist ein bisschen schlanker, bisschen optimiert, das D-Pad und so, aber arg viel mehr konnten wir da ja nicht sagen, weil es ist halt einfach ein gutes Gamepad, fertig aus. Aber der DualShock ist schon irgendwie eine neue Entwicklung. Komplett.
Der DualSense.
Wie er ja auch DualSense heißt. Jetzt, ja.
Der liegt extrem wuchtig in der Hand, erinnert vom in der Hand liegen eher an den Xbox-Controller jetzt, nur mit dem großen signifikanten Unterschied, das haben sie nicht geändert, dass das Digitalkreuz immer noch auf der natürlichen Daumenposition liegt. Das könnten sie meiner Meinung nach jetzt tatsächlich auch langsam mal ändern, dass der Analogstick das Digitalkreuz ersetzt und umgekehrt. Einfach, weil der Daumen möchte da liegen. Also das merke ich jetzt gerade
wieder,
wenn ich gucke.
90% mit dem Analogstick spielt und nicht mehr wie früher mit dem Digipad.
Richtig. Das ist das Einzige, was ich daran im Endeffekt kritisieren kann. Ich habe am Anfang noch gesagt, ja, das Digitalkreuz fühlt sich halt weicher an als früher. Mhm. Das ist auch so. Aber ich habe jetzt durch die gute Backwards-Compatibility einige Street Fighter, Tony Hawk und sowas schon spielen können. Super. Ist einfach richtig gut. Also lässt sich alles ganz punktgenau auslösen. Das ist ja auch, das sieht zwar aus, als seien das vier verschiedene Tasten, das Digitalkreuz, aber es ist ein Element unter dem Plastik.
Ja, und man sieht so mitwackeln.
Dann. Genau, ich kann damit alles sehr, sehr gut auslösen. Dann die Schulterknöpfe sind auch sehr, sehr gut. Die Knöpfe vorne auch top, lassen sich sehr gut auslösen.
Leider keine Farben mehr. Die Face-Buttons haben leider keine Farben mehr.
Ja, okay. Ja.
Also ich jetzt nicht, aber finde ich ein wichtiges Feature für Accessibility und so Geschichten.
Stimmt. Man sieht nur noch Viereck, Kreis, Dreieck und X. Und ansonsten, ja, die Analogsticks sind 1:1, so wie bei dem DualShock. Aber die analogen Trigger haben deutlich mehr Spiel. Also wenn ich früher gesagt habe, da könnte ich jetzt so 5 verschiedene Einstellungen wirklich selber zum Beispiel durchdrücken, dass ich 5-mal sage, ja, jetzt habe ich einen neuen Teil erreicht und was Neues. Da sind jetzt eher so 8. Ich kann so 8 verschiedene, wie sagt man denn, Einstellungen quasi erreichen. Das wird beim Gas geben und Bremsen bei Rennspielen toll sein. Und das ist ja das große Neue, die sind jetzt adaptiv ansteuerbar. Das heißt, man kann da als Entwickler eine Bremse einsetzen, dass man so richtig gestoppt wird und unfassbar doll gegendrücken muss, damit man den Trigger noch durchdrücken kann. Gleichzeitig sind Rumble-Motoren mit aktiv. Das bedeutet, man könnte so ein bisschen drücken, dann wird man erstmal stark gebremst. Dann überwindet man diese Resistenz und danach ist es so ein bisschen wubbelig oder so ein bisschen grainy oder total slippery, also dass man so ausrutscht auf dem Analogstick gefühlt, auf dem analogen Trigger gefühlt. Diese Effekte sind toll und nur vergleichbar für mich mit dem ersten Sidewinder Force Feedback Joystick Ende der 90er, als der rauskam. Ach, da waren so Demonstrationen bei, die man in Windows einstellen konnte und sagen, jetzt mach mal bitte, dass es ganz doll irgendwie links rechts rüttelt oder jetzt mach mal einen Mixer nach und sowas.
Wie so Force Feedback Lenkräder war das damals,
genau. Ja, und das hat dieser Controller irgendwie in jeder Ecke verbaut. Also auch dieses Stereomäßige. Bei Astrobot läufst du ja und jeder einzelne Fußauftritt wird immer links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts gemacht. Kann das HD Rumble von der Switch auch. Aber hier wird es viel konsequenter und in your face genutzt.
Das ist der Wahnsinn. Aber eins nach dem anderen. Also die Adaptive Controller, finde ich, ist ein unglaubliches Feature. Mhm. Das ist so, also ich hätte nicht erwartet, dass mich das so umhaut, diese Trigger, wenn die so auf dich reagieren und dir Widerstand leisten. Und man merkt es ja auch, wenn man mit Spider-Man durch Manhattan schwingt, hast du immer so einen Druckpunkt quasi so. Ja, du merkst richtig so, wie dieses Spider-Web rauskommt und dann dieses Dehnen der Schnur spürst du im Zeigefinger. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Bei Astrobot ist alles auf 120% gedreht von diesen Effekten. Ja. Das wird nicht bei jedem Spiel so sein. Also Astrobot will dir so dermaßen in the face irgendwie diese Features zeigen, dass der Controller auch nach 2 Stunden leer ist. Das wird, das wird in anderen Spielen nicht so extrem sein.
Ja, ich zitiere hier gerne einen Tester, der auf Reddit das geschrieben hat. Wir haben das tatsächlich auch nicht getestet, wie lange der Controller zum Beispiel bei Astrobot durchhält, wenn du jetzt permanent immer nur diese starke Federszene in diesem Froschanzug spielst, dann hält der Controller knappe 4 Stunden. Aber generell genug, bei uns hielt er 6 bis 7 Stunden. Bei anderer Nutzung, normaler Nutzung.
Aber das wird auch nicht so stark extrem sein wie bei Astrobot. Ich finde dieses Adaptive Controller Feature geil. Ich finde es aber auch ein bisschen anstrengend in vielen, also da immer wieder so diesen, also im Zeigefinger das zu drücken und auch gedrückt zu halten, das kann auch schon ein bisschen ermürbend sein, aber es ist ja vielleicht dann auch gewollt vom Spiel. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, man muss es halt irgendwie auch anbieten, das auszustellen für
das machen sie ja.
Für Accessibility-Features, ganz genau. Also keine Sorge, wenn einen das nervt oder so, kann man es halt natürlich auch ausschalten. Aber es ist schon ein irres Feature. Auch dieses ganze HD-Rumble, was du schon angesprochen hast, kannten wir ja tatsächlich schon aus der Switch. Also ich weiß noch, als wir da auf dem Release-Event waren und diese Murmeln durch die Hand gekullert sind, das war ein Mind-Blow-Moment, wo man dachte, ist da jetzt habe ich jetzt irgendwas zerbrochen in der Switch?
Oh nein.
Kullert da jetzt eine Schraube rum? Und genau dieses Gefühl ist jetzt auch wieder da, aber noch besser spürbar. Also du hast so eine Anfangsszene, wo die Astrobots im Controller sind und du spürst halt wirklich, ob die jetzt gerade in der linken Hälfte oder in der rechten Hälfte sind, wenn du das Ding hin und her schleuderst und wirbelst. Ich bin gespannt, wie es jetzt halt dann eingesetzt wird. Es macht schon Spaß in Astrobot, aber wenn wir uns dran erinnern, hast du jemals ein Spiel erlebt, bei dem das auf der Switch irgendwie nochmal HD-Rumble irgendwie groß genutzt wurde, außer dieses 1-2-1-2-3 irgendwas? Kann ich mich nicht dran erinnern. 1-2-Switch
meinst du? Also es, anderes Launch-Titel, ich glaube dieser Racer, der so ähnlich wie Wipeout ist, der benutzt das Rumble, also das HD Rumble auch noch ein bisschen. Es gibt Effekte, die mehr benutzt werden, aber generell, dass der Effekt so komplett nachgestellt wird, das ist eher nicht der Fall. Man darf aber nicht vergessen, hier ist ja auch genau wie beim DualShock noch zusätzlich der Lautsprecher, der Speaker verbaut. Der ist auch leicht verbessert worden in seiner Wiedergabequalität. Und auch der hat jetzt so einen leichten Stereo-Effekt. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, wenn man die Astrobots in seinem Controller schüttelt und von links nach rechts macht, dann spürt man nicht nur das Feedback in den Händen, sondern man hört auch, wenn man davor sitzt und seinen Controller anguckt, wie die quasi von links nach rechts fallen und dann rumquietschen. Mhm. Und dieses Zusammenspiel zwischen haptischem Feedback und Audio-Feedback, wenn das so aufwendig gemacht wird wie bei Astrobot, dann ist es ein Game-Changer. Aber wie gesagt, ich weiß, ja, es ist, man weiß nicht, wie es unterstützt werden wird von den Entwicklern. Ich würde es mir wünschen. Ich will das selbst in Assassin's Creed Valhalla, bitte setzt da 3-4 Leute drauf an, weil das ist einfach toll.
Aber das ist ein gutes Stichwort. Also natürlich werden wir das in Spider-Man, in Uncharted und God of War werden wir diese Features erleben, weil das halt exklusive Spiele sein werden. In einem Valhalla und Co. habe ich jetzt noch nicht gespielt. Auf der PlayStation kann ich nichts zu sagen. Dürften wir auch nicht. Aber ich glaube nicht groß, dass das in Multiplattform-Spielen so eine Rolle spielen wird. Das wird halt dann ein normales Rumble-Feature sein. Dass mal Sounds rauskommen, das hatten wir ja aber auf der PlayStation 4 auch schon. Also dass jetzt so ein Audio-Kommentar oder ein Headset-Funkspruch oder solche Geschichten aus dem Controller kommen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Aber dass da jetzt eben auch so dieses zusammen mit diesem haptischen Feedback ist schon ein Next Level auf jeden Fall, ja.
Erwähnenswert beim Controller ist auch noch der Mute-Knopf, der jetzt unter dem PlayStation-Knopf ist. Sehr blöd platziert.
Ja, aber gut, dass er da ist.
Das Mikrofon ist standardmäßig immer freigeschaltet. Das heißt, die PlayStation hört jetzt genauso wie so ein Amazon Echo-Lautsprecher oder sowas permanent erstmal mit. Man kann das in den Einstellungen deaktivieren. Dann ist halt immer der Mute-Knopf aktiv. Dann leuchtet aber auch immer dein Mute-Knopf am Controller. Also das ist so eine Kleinigkeit, die einfach nicht... Ich hätte es andersrum dann einfach gemacht. Dann macht es leuchtend, wenn ich ihn drauf drücke und macht's grün statt rot.
Ja, und der Controller leuchtet jetzt auch oben aus dem Touchpad raus. Das ist auch ein bisschen nervig. Nicht so extrem, aber Leute, die schon darüber gemotzt haben, dass der DualShock bei der PS4 irgendwie vorne rausgeleuchtet hat für die Kamera, für Virtual Reality und solche Geschichten, für Motion Tracking, der leuchtet jetzt auch so an der Seite nach oben raus. Ja. Ist nicht so stark, dass man geblendet wird, aber auch eine Änderung.
Genau, lässt sich auch sehr graduell einstellen. Also da lässt sich auch die Lichtstärke in den Optionen einstellen. Erwähnenswert ist noch, dass er nicht nur eine Farbe, sondern auch sehr viele Farbverläufe jetzt darstellen kann. Also scheint voll RGB-fähig zu sein. Und das bedeutet, über dem PlayStation-Logo in der Mitte könnte es zum Beispiel gelb aufleuchten und dann zum Rand hin einen Verlauf zu rot oder sowas. Das ging mit dem alten, soweit ich weiß nicht, der konnte immer eine Farbe nur ausgeben. Gleichzeitig.
Is it from Razer oder?
Who knows? It's all towards the PC Gaming Community.
Keine austauschbaren Batterien, also natürlich wird es über USB-C Kabel geladen. Ja. Aber man kann auch, das Kabel ist relativ kurz leider, also spielen mit angeschlossenem Kabel muss man relativ nah ran, aber das lässt sich ja ersetzen. Nur als Info. Genau, es gibt keinen Share-Button mehr, sondern der heißt jetzt Create-Button.
Ja, aber, albern, aber oder? Ist im Endeffekt der Share-Button für mich. Ich habe den nie anders genannt. Sind so, das Symbol ist schlecht. Das sind so drei nach außen gewandte horizontale Streifen.
Soll es ein Lautsprecher sein? Freut er sich, mich zu sehen?
Oh ja,
Spuckt der Aerosole?
Das sind drei Haare, die übrig geblieben sind bei den PlayStation-Fans.
Also der Button ist komisch beschriftet. Also gar nicht eben.
Und rechts hat man den Startknopf, der hat ja dann drei waagerechte Linien.
Options-Knopf.
Für mich wird das immer Start und Select bleiben, tut mir leid.
Ja, natürlich. Ja.
Da bin ich jetzt einfach mal ein alter Mann.
Und das Mikro unten kann natürlich auch wieder wie beim 3DS oder so für Puste-Effekte. Mhm. Also bei Astrobot zum Beispiel pustet man mal rein übers Mikro und dreht dann so ein Windrad an und solche Geschichten. Also das kann der jetzt auch, aber es war ja vorher auch schon.
Ja.
Ja, sehr schwer auf jeden Fall, der Controller.
Finde ich aber
gerade jetzt auch im Vergleich. Ja, ich mag ja auch den Elite, weil der so schwer ist. Also mir liegt der gut in der Hand, aber kann mir schon auch vorstellen, das ist schon spürbar schwerer durch die ganzen Gyromotoren, die da jetzt drin sind. Fühlt sich schon sehr, sehr wertig und anders an. Ja.
Was würdest du sagen, ist eigentlich der Grund, dass die das Digi-Kreuz und den Analogstick nicht mal wechseln? Ich habe mich das jetzt gerade, wo ist mir das wieder wie Schuppen von den Augen gefallen und ich frage mich, warum? Weil andersrum wäre er dann wäre er perfekt.
Dann wäre wirklich perfekt, aber dann würden sie, glaube ich, ihre Designhoheit auf diesen DualShock verlieren.
Ja, wer anders nachmachen, den Quatsch.
Der ist so ikonisch, der steht halt wie fast nichts anderes für diese PlayStation-Marke. Ich glaube, sie trauen sich das einfach nicht, diesen Formfaktor zu verlieren, weil der halt so klassisch ist.
Symmetrie.
Ja, das ist ja das, was sich immer durchgezogen hat. Aber gerade jetzt, weil die PS5 ja auch so anders aussieht, hätte man sich das wirklich trauen können, das mal endlich umzuändern, ja.
Naja.
Tja. Naja. Ansonsten sehr hochwertig verarbeitet auf jeden Fall dieser Controller. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist aber auch sehr teuer, wenn man da einen zweiten haben möchte.
Was kostet 80 Euro?
Genau.
Ja. Und man wird einen zweiten haben wollen, wenn man dann die neuen Spiele spielen möchte. Weil die DualShock 4 Controller, die funktionieren natürlich, aber nur mit PS4 Titeln. Während die hier, den neuen, kann man halt für PS4 und PS5 Titel benutzen.
Ja, das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Multiplayer-Spiel kommt oder so, dann kann man leider nicht mit PS4 da. Also wenn es jetzt eine PS5-Version ist, lässt sich nicht der PS4-Controller dann mitspielen.
Das ist nicht sehr kundenfreundlich, wenn man überlegt, dass die meisten Titel wahrscheinlich abseits vom Rumble ja auch nichts dieses neuen Controllers benutzen werden. Von daher ergibt es eigentlich keinen Sinn, dass man nicht FIFA mit einem alten Controller mitspielen darf. Da geht es doch nur darum, Analogstick und die 8 Knöpfe zu benutzen.
Das ist wirklich nicht sehr kundenfreundlich, aber auch Safe Games zum Beispiel gehen ja nicht übergreifend über die Versionen.
Man muss sie zumindest, man muss sie dann rüber kopieren. Da müssen wir nochmal, stimmt, das haben wir vergessen, ich hatte das extra ansprechen wollen. Spiele, die man installiert, hier gibt es nicht das, wie hieß das Feature? In der Vorbereitung wusste ich es doch noch.
Smart Delivery?
Smart Delivery gibt es hier nicht. Auf der Xbox ist es so, man bekommt einen Patch und dann wird ein Spiel, das vorher Xbox One war, dann Xbox Series gepatcht und dann spielt man die verbesserte Version. Auf der PlayStation ist es in unserer Firmware hier vorab so, wenn man zum Beispiel Dirt 4, das bekommt man für die alte Generation, kann man natürlich auch spielen auf der PS5 und wenn man dann das Upgrade haben möchte, dann lädt man die PS5-Version rüber, über so ein Untermenü, das heißt, man geht rein, drückt auf so drei Knöpfe, geht nochmal in ein Untermenü und dann kann man auswählen, welche Version möchte ich jetzt gerade einfach eigentlich spielen oder herunterladen. Und dann hat man am Ende Dirt 4 zweimal auf der Festplatte, einmal PS4-Version, einmal PS5-Version, komplett. Und das wird dann interessant, wenn es zum Beispiel um Virtual Reality Support geht. Wenn man Resident Evil 7 mit VR-Support spielen möchte, braucht man die PS4-Version, die muss installiert sein, damit man die dann spielen kann mit VR-Headset. Und wenn man aber, mal angenommen, da käme eine PS5-Version, dann müsste man die runterladen. Und die hätte dann aber keinen VR-Support, weil die PS5-Titel das VR-Headset nicht unterstützen. Also mega irre. Das heißt, man hat dann vielleicht bald mehrere Versionen von dem gleichen Spiel, die ja auch wieder viel Festplattenspeicher wegnehmen.
Ja. Und die Safe Games sind halt, wie gesagt, auch nicht kompatibel, wenn man dann die PS5-Version hat. Also diese Smart Delivery gibt es dann auch nicht in Richtung Safe Games.
Ja, ohne Patch jedenfalls halt, nicht. Nee, das stimmt, ja.
Du kannst dann halt die PS4-Version mit den PS4-Spielständen über die Cloud natürlich spielen. Das geht schon.
Richtig.
Ja. Ausnahme Days Gone zum Beispiel, das wurde
schon
aufwendig hochgepatcht. Da konnte ich meine PS4-Spielstände weiterspielen. Ja. Das war gar kein Problem, auch in dieser überarbeiteten PS5-Version. Aber das ist halt wirklich jetzt auch einer, fast der einzige Vorzeigetitel, der auch nochmal wirklich jetzt hochgepatcht wurde, höhere Auflösung hat und Framerate wurde erhöht und so weiter. Das ist jetzt ja kein klassischer Backwards-Kompatibilitätstitel oder ein Multiplattform-Titel wie Dirt.
Vielleicht lässt es sich so am besten zusammenfassen, wenn man sich vorstellt, für viele ist es ja so, Richtung Weihnachten, man arbeitet nochmal hart und ist irgendwann fertig und dann kann man sich zurücklehnen und kann Weihnachten genießen. Für die Sony-Mitarbeiter wird das nicht so sein, das kann ich schon voraussagen. Die haben in den nächsten 2 Monaten unfassbar viel Arbeit an den Händen, wo sie noch nachbessern müssen und wo sie gucken müssen, dass vernünftige Unterstützung für Spiele und alles geliefert wird, weil in der aktuellen Version, wie es sich für uns darstellt, ist das noch nicht so richtig fertig.
Hoffen wir, dass sie nicht crunchen müssen und genügend Freizeit haben. Die Backwards-Kompatibilität, da wurde gar nicht so viel drüber gesprochen am Anfang oder im Vorfeld wie bei Xbox. Microsoft hat es ja richtig, richtig vorangetrieben, dieses Thema und sich da auch positioniert. Bei der PlayStation war das so bis zu dem Tag, wo die dann hier stand, so, wir haben mal gucken, wie es wird. Keiner weiß es so richtig. Großkommunikation gab es da nicht. Da tut sich Sony ja manchmal wirklich ein bisschen schwer oder steht sich selbst im Weg, hat man so das Gefühl, was die Kommunikation angeht. Auch da kleiner Kommunikationsfail, aber das Ergebnis überzeugt. Also alle Spiele, die ich gespielt habe im Backwards-Kompatibilitätsmodus, die nicht gelockt sind auf 30 Frames, wie zum Beispiel Bloodborne, was sehr enttäuschend ist, dass Bloodborne nicht läuft. Ist, ja, aber sowas wie Sekiro zum Beispiel, Shadow of the Tomb Raider, also ich habe so ein paar ältere Sachen rein, God of War.
Final Fantasy im Framerate-Modus.
Oh, fantastisch.
Also alles lockt 60 jetzt.
Alles lockt auf 60. Ich konnte es jetzt nicht testen. Ich habe dann nochmal bei den Kollegen von Digital Foundry geguckt. Die sind ja auch völlig aus dem Häuschen. Mhm. Es gibt fast kein Spiel, was sie reingelegt haben, was mal irgendwie auf 58 oder 59 Frames runtergedroppt ist. Höchstens mal in einer kleinen Cutscene. Also das ist schon erstaunlich, dass sie da so wenig drüber reden, obwohl es so großartig funktioniert. Gerade wenn wir uns an die PS4-Zeiten zurückerinnern vom Launch. Das ist schon fantastisch, dass es jetzt einfach so geht und man seinen alten Backkatalog jetzt nachholen kann.
Da kommt der PlayStation jetzt das zugute, dass sie in der vergangenen Generation leicht untertourt war im Vergleich zur Xbox. Das bedeutet, die PlayStation 4-Spiele haben dann oft auf niedrigeren Auflösungen gerendert, um überhaupt eine vernünftige Bildrate zu liefern. Und jetzt nimmt sich die PS5 natürlich diese Version, die ein bisschen weniger hoch auflöst als die Xbox-Variante und kann die dann ganz stabil oft bei 60 Bildern jetzt darstellen, wo die Xbox Series X dann halt natives 4K schon versucht auszugeben, weil das war ja der große Claim von der Xbox One X. Und dann jetzt vielleicht manchmal noch runtergeht auf 55 bis 60. Alles im Rahmen. Vor allen Dingen, weil beide Konsolen, der VRR-Support ist tatsächlich noch ein Problem bei der PlayStation. Das heißt, wir haben nicht Variable Refresh Rate, genau, dass sich die Herzzahl an der Bildrate orientiert. Das funktioniert bei der PlayStation in der Theorie auf jeden Fall. Aber wir konnten es noch nicht so reproduzieren, dass es benutzt worden wäre in irgendeiner Form.
Digital Foundry hat auch gesagt, sie vermissen das sehr stark.
Genau, funktioniert aktuell nicht. Aber also das wird ja über den HDMI-Standard genutzt. Das wäre eine Sache von Firmware-Patch, das zu aktivieren.
Ja, aber ansonsten, also gerade für Leute, die jetzt ältere Titel auf der PS4 nachholen wollen, die vielleicht auch gar keine PS4 hatten, die haben ja dann auch diese PS Plus Collection dabei, richtig, richtig gut. Also das ist die Konsole, auf der man jetzt...
PS Plus Abonnenten aber nur, also die kostet einmal Geld mindestens und dann kann man sie auch nur spielen, wenn man Abonnent bleibt.
Genau, aber auch wenn ihr noch Disc-Versionen habt oder jetzt irgendwie auf dem Zweitmarkt irgendwie Disc-Versionen holt, Disc rein, wird kurz installiert, starten und los geht's und läuft halt jetzt echt butterweich. Also das ist schon richtig toll. Gleiches Problem, es gibt wenig Launch-Titel, außer Miles Morales gibt's halt momentan wenig. Demon's Souls kommt ja dann noch, haben wir auch noch nicht gesehen oder gespielt. Und natürlich halt die Ubisoft-Sachen, Valhalla und Watch Dogs, die auf beiden Konsolen erscheinen, aber es ist schon eher auch wieder so eine Konsole für Leute, die halt PS4-Spiele nachholen können, sich das vorstellen können. Das sind ja fantastische Sachen dabei, das ist ja gar kein Thema. Aber für uns, die jetzt schon viele von den Sachen halt durchhaben oder gespielt haben, ist es halt eher so, okay, ich guck mal rein in Days Gone, läuft butterweich, sieht geil aus, toll. Aber ich werde es jetzt ja nicht nochmal spielen, deswegen nur, weil es jetzt in 60 Frames läuft.
Ja, beziehungsweise man wartet. Das erinnert mich total an den Launch der PlayStation 4 Pro. Im Endeffekt ist die PS5 in vielerlei Hinsicht eine PlayStation 4 Pro oder Super Pro oder Ultra Pro. dieser ganze Launch zeichnet sich dadurch aus, dass man wartet auf Patches oder guckt dir Control an. Das sollte zum Launch da sein, wurde jetzt nochmal verschoben, weil sie nicht fertig geworden sind. Ansonsten wäre das ja zum Beispiel cool gewesen, das mit Raytracing jetzt zu spielen. Ich denke nach wie vor, Control ist irgendwie so an der Masse der Menschen noch vorbeigegangen und könnte von vielen noch nachgeholt werden. Das ist echt ein tolles Spiel.
Das war unser neuen Spiel des Jahres letztes Jahr. Das hat auch jeder mitgekriegt.
Aber insgesamt ist der Erfolg ja noch bisher nicht gekommen, was die Verkaufszahlen anging. Und das Spiel ist aber toll und gerade mit Raytracing ein echter Hingucker, ist aber noch nicht fertig. Wartet man auch auf ein Patch und beziehungsweise da wird ja dann wieder die komplette neue Version verkauft. Das ist also ein ganzes Tohuwabohu. Und ich wette mit dir, also Bloodborne, das da freizuschalten, ist ja wahrscheinlich die größte Kleinigkeit, aber Sony hätte halt auch echt Lust, einem Bloodborne PS5-Version zu verkaufen.
Und noch dazu ist Bloodborne ja in dieser PS Plus Collection sogar dabei und läuft nur auf 30 Frames. Ja. Das ist ja das doppelt Ärgerliche, weißt du? Und Sekiro dagegen ist ja nicht dabei, aber das läuft halt super butterweich auf 60 Frames, auch von From Software. großartig. Also das ist echt so ein bisschen so ein Tease. So, hier, guck mal, Bloodborne, wolltest du doch schon immer mal spielen, oder? Und mit 60? Nee, 30.
Wenigstens die Ladezeiten sind jetzt unfassbar kurz, auch in Bloodborne. Die waren ja vorher relativ lang.
Ja. Und Demon's Souls wird ja leider auch ohne Raytracing kommen, das ärgert mich auch. Aber Raytracing, nochmal zu erwähnen, das war wirklich das, jetzt nicht PlayStation-exklusiv natürlich, klar, hat die Konkurrenz auch, aber das jetzt auf einer Konsole zu sehen, was Insomniac da veranstaltet hat mit Miles Morales, also mit Spider-Man, mit dieser neuen Version, so geil. Also ich bin...
Oh, jetzt bist du konvertiert?
Wenn ihr den letzten Cast gehört habt, Michi hat mir ja ein Floh ins Ohr gesetzt mit diesem ganzen Raytracing. Und jetzt das aber in Aktion zu erleben, auf einer Konsole, auf meinem Sofa, ohne irgendwie mein Erstgeborenes für eine Nvidia-Grafikkarte zu verkaufen, das ist schon wirklich fantastisch. Also mich hat es echt umgehauen, wenn man sich das genau anschaut, das sieht schon echt geil aus, in Manhattan da rumzufliegen durch diese Glasbauten und echte Spiegelungen zu sehen.
Es ist ja ein Spiegelkabinett, diese Stadt, für dieses Spiel.
Und das ist das perfekte Spiel für Raytracing, oder?
Es hat immer ein Problem gegeben, wenn diese normale Reflexion genutzt wurde, diese Cube Maps, hat sich nicht die echte Welt, die gerenderte Welt gespiegelt, sondern immer nur irgendwas, was die Entwickler da hingesetzt haben. Bei Spider-Man fällt das besonders auf, weil zum Beispiel immer der Süden, wenn man an so einem Wolkenkratzer hängt und gen Süden die Reflexion sich anguckt, dann ist da immer das Empire State Building. Also egal, wo man ist in der Stadt, auch wenn man ganz im Süden ist, wo eigentlich der Hafen dann ist von Manhattan.
Und du kannst viermal ums Gebäude rumlaufen und siehst immer die gleiche Spiegelung.
Nein, es sind vier verschiedene tatsächlich.
Also aber immer die gleiche in jedem Haus, die gleiche Spiegelung.
Ja, richtig, genau. Und der Winkel ist auch immer gleich. Also das ist dann immer, hat dann richtig rausgenommen. Und auch das war das erste lustigerweise, was ich damals auf der PS4 gemacht habe, als das Spider-Man rauskam, vor 2 Jahren war das, ne? Das 18, Ursprungsspiel, ja. Dann war ich so begeistert vom durch die Stadt schwingen und da fällt das auch gar nicht auf, ist so eine schnelle Bewegung. Aber als ich dann unten als Fußgänger angekommen war und einfach so als Spidey durch Manhattan gehen wollte, war es für mich so komisch, in diese ganzen spiegelnden Ladenfenster zu gucken. Man sieht sich nicht selber, man sieht auch gar nicht das, was da eigentlich ist. Man sieht einfach nur so eine wirre Hochhauswand, die da hingereflektiert ist. Und das hat mich schon rausgeholt. Das fand ich enttäuschend. Das ginge vor allen Dingen auch schon besser, auch mit anderen Technologien. Dafür braucht man nicht zwingend Raytracing. Und jetzt ist es halt freigeschaltet, dass man auf 4K mit 30 FPS mit Raytracing durch die Stadt schwingen kann und auch in Einkaufszentren sich der eigene Körper spiegelt, die Körper von anderen Passanten.
Du spiegelst dich ja sogar im Taxi, in der Motorhaube vom Taxi. Ja. Man spielt jetzt ja im Winter, also die Story wird ja fortgeführt. Keine Sorge, wir machen einen eigenen Cast noch mit Anne über Miles Morales. Und man sieht sich ja auch in Pfützen, wenn der Schnee so ein bisschen geschmolzen ist. Das sieht so schön aus. Ich gebe dir völlig recht, beim Durchschwingen fällt es halt überhaupt nicht auf. Das war schon 2018 echt beeindruckend gemacht, dass man trotzdem diese Spiegelung emotional gespürt hat quasi und sich echt angefühlt hat. Man durfte halt nicht so genau hingucken, aber man merkt jetzt, was man tatsächlich auch, was das nochmal für eine Wirkung auch hat für die Glaubwürdigkeit dieser Stadt.
Richtig.
Ja. Die Stadt ist ja auch sehr viel voller und detaillierter und die Weitsicht ist natürlich noch höher. Also es profitiert ja nicht nur durch das Raytracing. Ja.
Was natürlich dann wieder eine Enttäuschung ist und etwas ist, was ich nicht möchte, wenn ich mir gerade die neue tolle Konsole für viel Geld gekauft habe, ist Einschränkungen. Und man hat die Einschränkungen oder die Option. Andere sagen vielleicht, das ist halt einfach toll, dass man jetzt die Freiheit hat, aber ich find's doof. Raytracing wird abgeschaltet, wenn man in den Performance-Mode wechselt von dem Spider-Man-Spiel Miles Morales. Dann läuft das Spiel auf 60 Bildern pro Sekunde. Leicht verringerte Auflösung, aber komplett ohne Raytracing. Dann wird wieder dieselbe Reflexionstechnologie benutzt wie bei der PS4-Version.
Das ist, also beide Features sind geil, ja. Also auch Spider-Man 60 FPS ist auch ein geiles, geiles Gefühl. Also das sieht so schön aus mit 60 dadurch. Und ich wechsle die ganze Zeit hin und her und ich kann mich einfach nicht festlegen.
Und das
ich kann
ist
mich
doch
einfach
blöd.
Nicht entscheiden. Und das nervt.
Das will
ich hätte
man
gerne
nicht.
Eine Mischform.
Oder, oder bietet es mir einfach nicht an.
Ja, nein, ich finde es ja gut, dass sie beides zeigen, aber. Kann man denn nicht eine Mischung machen, dass man sagt, in schneller Bewegung, wenn ich schwinge, eine dynamische, nee, dass es dann auf 60 hochgeht? Nee. Oder so. Ja, ich weiß, natürlich, aber es wäre natürlich schön. Und wenn ich mich langsam bewege, dann kommt Raytracing so dynamisch dazu. Das wäre natürlich fantastisch.
Ja. Es ist das, was es halt so PC-ig auch macht. Und ja, ich verstehe diejenigen, die sagen, ja, ist doch toll, es gibt doch die Option, was macht euch so im Kopf? Aber wenn man halt das möchte, dann sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, ob man nicht PC-Spieler werden möchte, weil da hat man dann im Vergleich wieder 50.000 mehr Optionen, an denen man auch noch rumschrauben kann, wenn einem das so viel Freude macht. Dann
aber
ist
kein Spider-Man Miles Morales.
Ja, richtig. Und dann fehlt aber das Spiel. Oh mein Gott. Wir leben in einer komplizierten Welt.
Ja, es ist die Qual der Wahl. Also gerade bei dem Spiel, finde ich, sind halt beide Optionen so gewinnbringend für das Spielgefühl, dass ich mich echt schwer tue.
Ja, man sollte sich wahrscheinlich einfach entscheiden. Es gibt kein du kannst das nur so spielen oder du solltest das nur so spielen. Auch wenn ihr mit Freunden oder so redet, Freundinnen, sagt denen nicht, wie sie zu spielen haben. Das ist immer total unnötig und es ist Quatsch. Beide Versionen machen Spaß. Wichtig ist und schön ist, dass die Ladezeiten jetzt halt weg sind. Im direkten Vergleich mit der PS4-Version spart man 20 bis 25 Sekunden pro Spielstand laden. Und das ist gerade, wenn man irgendwie mal an der Stelle ist, wo man auch öfter stirbt, dann durchaus auch ein bisschen nervig an der PS4-Version. Und hier ist es einfach nicht vorhanden. Man ist immer, egal wo man will in Manhattan, im Bruchteil einer Sekunde.
Insomniac macht es ja eh schon fantastisch mit dem Streaming. Das hat man ja auf der PS4 auch schon fantastisch gut erlebt, dass man eigentlich, während man durchschwingt, keine Ruckler, keine Ladezeiten hat. Aber das Quick Travel, habe ich ja schon gesagt, 1, irgendwas Sekunden. So schnell kannst du gar nicht gucken. Das fühlt sich fast an wie ein Glitch. So schnell bist du an der neuen Stelle in der Stadt.
Die reichen also ein Frame pro 1,5 Sekunden. Das ist eine Bildrate von.
Ich sehe, inzwischen jetzt, weil ich jetzt die letzten Wochen durch die beiden Konsolen sehr drauf geachtet habe, jetzt sehe ich auch endlich diesen Unterschied zwischen 30 und 60 FPS. Ich war ja früher immer so einer, der gesagt hat, ach, 24 Bilder pro Sekunde kann mein Auge, 30 reichen doch. Weißt du? So.
Kommt ein bisschen drauf an, ob Motion Blur verwendet wird. Der kann das dann nochmal verwässern. Aber generell merkt man das auf einen Blick. Also auch Dark Souls 3 spielt man ja jetzt inzwischen mit Locked 60 auf der PS5 und dann bewegt man die Kamera und dann, worauf ich immer achte, ist, wie scharf bleibt alles und wie oft aktualisiert sich quasi so ein Berg im Hintergrund, während ich die Kamera bewege? Daran lässt es sich am schnellsten ausmachen.
Ja, absolut. Ja. Also jetzt bin ich ein bisschen geschult, mein Auge. Und wenn man eben
nächster
auch
Schritt
64,
sind 120, Mann.
Ich war ja nichts gewohnt durch die 60, weil die alten Konsolen das ja selten bis gar nicht hatten. Aber wenn man es jetzt dann halt mal gesehen hat und erlebt hat, dann will man es auch nicht mehr missen. Deswegen macht es bei Spider-Man ja noch so viel dramatischer. Ja. Gut. Also Raytracing haben wir auch. Schön, dass es endlich da ist. Bei Astrobot kommt es auch vor, aber fällt natürlich nicht so extrem auf. Es ist ein schönes Spiel, aber durch diese putzige, sehr Plastik-Look-Grafik hat man natürlich diese Spiegelung, aber man würde jetzt nicht sofort auf die Idee kommen, dass es Raytracing ist.
Da muss man schon mit geschultem Auge drauf gucken. Ja. Aber ich hatte da auch großen Spaß dran, die ganzen Raytracing-Effekte auszumachen. Und sie sind, wenn man sie einmal dann erkannt hat, auch sehr, sehr beeindruckend. Allerdings ohne auf die Suche zu gehen, werden sie den wenigsten Menschen auffallen.
Ja. Das nächste Spiel, was es haben wird wahrscheinlich Watch Dogs Legion sein dann zum Launch
hat
der Konsolen.
Hat es, glaube ich, dann jetzt sogar schon. Also wenn ihr die Episode hört. Ich glaube, das soll heute kommen.
Genau. Also von daher, da kann man auch nochmal drauf gucken. Ich finde es toll. Also du hast mich nicht umsonst heiß gemacht. Also natürlich auch so, aber
auf Raytracing hoffe ich nicht, auf Legion.
Ja. Und ja, Fazit ist eigentlich genau das gleiche wie bei der Konkurrenz, oder? Du hast es auch schon so ein bisschen gesagt. Es ist halt so ein PS4 Pro 2 Gefühl, aber ein bisschen mehr, natürlich auch durch die neuen Features. Schön, dass die neue Hardware jetzt da ist. Die Frage nach dem, lohnt sie sich jetzt, ja oder nein, müssen wir natürlich ja auch beantworten. Kann ich eigentlich auch nur genauso beantworten, wie bei dem anderen Cast auch schon. Wenn man viel nachzuholen hat von der PS4-Ära, wenn man viele Discs hat, wenn man Bock hat auf eine Konsole, die nicht irgendwie durch die Gegend brüllt, wenn man sie einschaltet. Ich finde, die PlayStation 5 ist ein absolut Kaufwert, genauso wie die Xbox auch. Es hat halt einfach diesen kleinen Nachteil, dass man nur ein oder zwei richtige Launch-Titel sozusagen hat und dass man jetzt halt einfach sich noch ein bisschen in Geduld üben muss, was Patches angeht, was Upgrades angeht. Und ansonsten bin ich aber sehr zufrieden mit der Hardware und kann sie auch absolut empfehlen.
Ja, dem schließe ich mich an. Wer sie kaufen möchte, sollte es davon abhängig machen, ob es Spiele gibt, die man unbedingt spielen möchte. Wenn jetzt zum Beispiel ein großer Dark Souls-Spieler ist oder Bloodborne und unbedingt schon auf Demon's Souls wartet, dann, wenn das Finanzielle stimmt, dann passt das soweit, weil das wird man da dann ja hoffentlich bekommen. Aber sollte jetzt keine neue Software da sein, die man unbedingt spielen möchte, lohnt es sich vielleicht wirklich zu warten. Vielleicht kommt schon in 2 Jahren die verbesserte Hardware und es gibt hier jede Menge zu verbessern. Also vom Festplattenspeicher ausgehend, wie das ganze Design der Konsole noch überarbeitet werden sollte, meiner Meinung nach. Nicht der Controller, der ist sehr, sehr gut, aber die Konsole selbst, da kann man einiges dran verbessern. Und da jetzt noch zu warten, den ersten Hype auszuatmen, sozusagen.
Und wir wissen auch nicht, was jetzt mit Corona, mit den ganzen Verschiebungen noch passiert. Richtig. Also ich denke, wir werden alle nochmal anders darüber reden, auch was diese Exklusivität angeht, wenn die ersten exklusiven Titel kommen. Klar, das ist natürlich immer schon Sonys Zugpferd. Wenn man Miles Morales kann man ja noch auf der PS4 spielen, halt ohne Raytracing, aber auch da sieht's gut aus. Wenn da die ersten Titel kommen, wenn Cyberpunk optimiert ist für die beiden Konsolen, dann was sieht ja das natürlich alles nochmal anders soll. Aus. Was aber erst nächstes Jahr passiert, genau. Und wenn wir über sowas wie Neues anschauen, God of War 2, Horizon Zero Dawn oder so, das ist halt alles noch in den Sternen.
Weit,
das hat halt
weit
noch,
weg.
Ist noch weit, weit weg. Also da kann man durchaus noch warten, wenn einem das wichtig ist.
Und bis dahin wird die Konsole auch vernünftig lieferbar sein, wahrscheinlich viel besser ohne Stress produziert auch sein. Das wird sich wirklich lohnen. Also auf keinen Fall einen Aufpreis bezahlen. Also ich sehe ja jetzt schon die ganzen Sachen auf Gottes eBay für 1000 Euro,
wo man sich nur fragt, unterstützt diese Gott, Leute Gott, nicht, Gott, diese Gott, Scraper, Gott. Ja. Also ihr macht es nur schlimmer, wenn ihr solche Leute unterstützt, absolut. Ja. Dann lieber ein bisschen Geduld. Aber wenn man sie jetzt kauft, wird man nicht enttäuscht sein. Das ist definitiv so.
Wenn man auf einen 3D-Plattformer zum Beispiel steht. Also wer jetzt Astrobot noch nicht mal spielen möchte und auch Miles Morales nicht ausprobieren will, was willst du dann mit der Konsole? Dann bist du schon ein Ladezeiten-Freak sein und hättest wahrscheinlich längst viel mehr Spaß mit einem PC, wo die Ladezeiten noch schneller sein können, wenn du die richtige Hardware zusammenschraubst.
Ja, 3D-Plattform ist ein gutes Stichwort. Also Sackboy kommt natürlich noch, A Big Adventure. Ja,
und Godfall noch auch, ne? Ist auch ein exklusiver Konsolentitel.
Godfall ist tatsächlich auch wieder so ein Kommunikationsfail. Godfall, dachte ich immer, ist ja ein reines PS5-Spiel.
Nee, auch PC.
So wurde das ja immer angekündigt. Ja, also Konsolen-exklusiv PS5, PC natürlich sowieso. Und jetzt kam raus, ist es nur bis Dezember exklusiv. Dann kommt es auch als Multiplattform-Titel. Ach. Also es ist ein rein zeitlich exklusiver Titel und das haben sie null so kommuniziert, war überhaupt nicht sauber.
Bei mir bis eben nicht angekommen. Vielen Dank für diese Information.
Und natürlich der neue Insomniac. Also wenn man auf 3D-Plattformer steht, wird man sehr gut bedient mit Astro, mit Sackboy und dann kommt ja noch Ratchet & Clank.
Mhm, ja. Gibt es dafür ein genaueres Datum, was dir im Gedächtnis gewesen sein könnte?
Jetzt, nicht im Kopf, aber hat auch sehr viel Raytracing und nutzt die SSDs.
Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe jeden Ratchet & Clank-Titel so gerne durchgespielt.
Ja. Ist aber kein. Ist das ein Launch-Titel, Rift?
Anfang 2021.
Ah, siehst du? Auch noch nicht. Ja. Das wäre natürlich jetzt ein wunderbarer Launch-Titel noch gewesen.
Ja.
Na gut. Das war's.
Das mit war's. Neue Konsolen sind da.
Endlich ist sie da. Lang drauf hingefiebert. Schön, dass es jetzt endlich losgeht mit der neuen Konsolengeneration. Ach, The Pathless kommt noch als exklusives Spiel übrigens. Aber auch für PS4. Ja. Gut, gut. Vielen Dank, Michi.
Wie immer, sehr gerne.
Große Freude. Hat sehr viel Spaß gemacht und ihr könnt uns natürlich auch wie letztes Mal im Discord finden, wenn ihr noch Fragen habt. Mhm. Letztes Mal kamen auch noch mal ein paar Fragen. Du bist da auch zu finden als Abavi.
Richtig.
Hast auch inzwischen einen eigenen Podcast, auf den wir uns letztes Mal ja schon konzentriert haben und vorgestellt haben. Und natürlich findet man dich bei Heise, also auch die PS5-Test bei euch. Trägst du es wieder ins Labor zum Messen?
In dem Video? Nee. Also ich habe es natürlich gemacht, aber tatsächlich habe ich diese Videoszene dann rausgenommen. Also wir haben so eine 30-minütige Besprechung nochmal mit meinen Kollegen gemacht. Ja. Die kann man sich da anschauen. Genau, und wer mich vielleicht öfter sehen und hören will, kommt am besten einfach auf den Discord. Da gibt es alles Weitere. Den erreicht ihr über ava7.de.
Genau. Oder bei uns einfach dich anchatten.
Das geht auch.
Sehr schön. Vielen lieben Dank und natürlich wie immer der Hinweis, unterstützt uns auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Die Folgen sind jetzt gerade frei, so zum Konsolenlaunch machen wir ja immer so bei größeren Sachen wie E3 oder Gamescom etc. Natürlich auch diese Folge, aber das funktioniert nur, weil wir eben so viele Leute haben, die uns da unterstützen und die ganze Sache finanzieren. Also schaut da mal vorbei. Für 5 Euro im Monat kriegt ihr dann Zugang zu allen Folgen, natürlich auch die ganzen alten Archivfolgen, wie wir über die ganzen anderen Spiele reden.
Wie wir über Raytracing reden zum Beispiel auf der Gamescom.
Ja, genau, könnt ihr nachholen. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal, Michi.
Mach's gut. Tschüss. Viel Ciao. Spaß allen, die sich eine neue Konsole kaufen.